Guten Morgen, liebe Gemeinde, die Arche hier in Lübeck. Mein Name ist Sonja Oldenburg, ich komme von der FECG Ratzeburg und ich kenne Rolf über den Israelkreis und so bin ich dann über Umwege hier gelandet. Heute möchte ich euch mit euch eine Predigt zum Matthäusevangelium zusammen durchgehen, quasi in Bibelstelle. Aber zuerst möchte ich einmal beten. Vater, danke einfach für das, was du mir aufs Herz gelegt hast und ich möchte bitten, dass du durch mich sprichst und dass du zeigst, was dein Wille ist, was du auf dem Herzen hast, Vater. Das ist für dich, das ist dein Gottesdienst und ich danke dir einfach, dass ich heute darüber reden darf. In deine Hände lege ich alles. Amen. Zum Ablauf, ich möchte gerne einmal mit euch als erstes die Bibelstelle lesen, die ich rausgesucht habe und im Anschluss möchte ich die dann Stück für Stück mit euch durchgehen. Es geht um Matthäus 14. Gerne könnt ihr dazu die Bibel aufschlagen. Vers 22 bis 33. Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Ich lese nach Luther. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen und auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Die Geschichte ist an sich relativ bekannt. Sie kommt auch in Markus 6 und in Johannes 6 vor. Allerdings fehlt in diesen Erzählungen die Szene mit Petrus. Da ist allein von dem Boot und dieser Erscheinung die Rede. Zur Einbettung, was ist vorher passiert? Kurz vorher hatte Jesus diese 5000 Menschen mit dem Brotwunder, dem Speisungswunder versorgt. Und das ist jetzt quasi der Anschluss, nachdem dieses große Wunder gewesen ist, dass dieses Erlebnis stattgefunden hat. Jesus hat also nach der Speisung der 5000 seinen Jünger aufs Wasser geschickt. Das fand ich einmal erstmal wichtig, dass die nicht sagen, okay, wir gehen nur so, sondern Jesus sagt, geht aufs Wasser und schickt sie. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass Jesus auch wusste, was passieren wird. Was macht Jesus in der Zeit? Während sie schon mal vorausfahren sollen, entlässt er die 5000, das hat er selber übernommen. Und im Anschluss, nachdem er damit fertig ist, zieht er sich dann zum Gebet auf einen Berg zurück. Während dieser Zeit bekommen die Jünger, in der Bibel steht dort Ruach, das ist ein Wort, das unter anderem Wind bedeutet, einen starken Gegenwind. In der vierten Nachtwache, das entspricht einer Uhrzeit von 3 bis 6 Uhr morgens, kommt dann Jesus zu ihnen übers Wasser. Und dabei finde ich schon mal faszinierend, dass diese bedrohlichen Wellen, die durch diesen starken Gegenwind entstanden sind oder entstehen, unter seinen Füßen sind. Jesus steht über den Dingen quasi oder geht über den Dingen. Die Jünger denken allerdings, er sei ein Gespenst und schreien. Wohl angemerkt, kurz vorher war dieses große Wunder mit der Speisung der 5000. Es war also gerade ein riesiges Wunder passiert. Man hat ganz viel erlebt. Und jetzt kommt dann dieser starke Gegenwind und dann so etwas wie ein Geist und man schreit und hat irgendwie Angst. Jesus reagiert darauf in Vers 27 und sagt dann im Grunde drei Sachen. Erstens, ich habe das jetzt mal ein bisschen anders als Luther übersetzt, stärkt, festigt euch. Das hat mit das Wort, das dort steht, hat mit dem hebräischen Wort für Chazak, für Stärke zu tun. Also stärkt euch, festigt euch, so im Kontext, wie man eine Mauer auch stärken würde. Zweitens, ich bin's. Und drittens, habt keine Angst. Also drei kurze Sachen in seiner Aussage, wie er auf das Schreien der Jünger reagiert. Erstens, stärkt, festigt euch. Zweitens, ich bin es. Drittens, habt keine Angst. Was passiert dann? Petrus scheint das sofort verinnerlicht zu haben. Denn was macht er? Er reagiert sofort auf Jesus und er bittet nicht darum, könnte man es ja denken, oh Herr, du bist es, bitte mach, dass der Sturm aufhört. Das tut er nicht. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass er Punkt 1 stärkt euch, dass er mittlerweile gestärkt ist, sich gefestigt hat und dass er Punkt 3, hab keine Angst, auch keine Angst mehr hat. Und zum dritten Punkt, ich bin es, darauf reagiert Petrus so auf, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Viel wird ja philosophiert, warum sagt denn Petrus jetzt wenn und als ob er anzweifelt, dass Jesus es ist. Ich meine, erstmal ist er der einzige der Jünger von all den Jüngern, der überhaupt was sagt. Die anderen, ich weiß nicht, was die ganze Zeit machen. Ich weiß, dass ich nur den Dialog mit Jesus und Petrus in der Bibel finde. Und was fragt er eigentlich Jesus? Er bittet ihn, dass er dann zu ihm kommt, wohl wissend, dass wir natürlich gesehen nicht auf dem Wasser laufen können. Aber Petrus wird sicher gewusst haben, wenn Jesus befiehlt, etwas zu tun, dass er uns die Befähigung dazu gibt, das dann auch auszuführen. Jesus, wenn er uns sagt, tu dies oder das, dann wird er uns die Befähigung dazu geben. Und damit versucht Petrus auch wirklich direkt die Sachen zu erfüllen. Gestärkt und ohne Angst sagt er direkt, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Seine erste Sehnsucht ist auch in Richtung Jesus zu gehen. Jesus, wie reagiert er darauf? Ganz nüchtern, auf Hebräisch, boah, einfach komm. Wenn du es bist, dann und so weiter, komm. Okay, Petrus, der fackelt ja nicht lang, ich mag den immer ganz besonders gern. Und Petrus sofort, zack, aus dem Boot raus und geht sofort aufs Wasser und geht auf Jesus direkt zu. Ganz gerade, Blick auf ihn, Jesus im Fokus. Und wir wissen alle, wir kennen die Geschichte, er läuft auf dem Wasser. Er folgt Jesu Befehl, komm, und Jesus befähigt ihn, diesen Befehl auch auszuführen. Er geht auf dem Wasser auf Jesus zu. Dann passiert aber diese berühmte Szene, dann geht der Blick woanders hin. Er sieht den starken Wind. Das heißt, er muss ja irgendwie von Jesus weggeguckt haben. Wenn er nur auf Jesus geguckt hätte, dann wäre das ja nicht, also dann hätte er das nicht gesehen. Aber plötzlich sieht man das. Wind an sich kann ich ja nicht sehen, aber ich sehe ihn in seinen Auswirkungen. Ob es jetzt gebogene Bäume sind, fliegende Blätter oder in dem Fall auf dem Wasser höchstwahrscheinlich Wellen. Er guckt also irgendwo auf diese Auswirkungen des Sturms, des starken Windes. Und jetzt wird er schwach. Jesus hat gesagt, stärkt euch, festigt euch. Und er geht den Blick weg von Jesus und wird schwach. Jesus hat gesagt, habt keine Angst. Er bekommt aber Angst. Und jetzt beginnt er auch zu sinken. Und das Einzige, woran er sich jetzt noch wieder rankrallt, ist das Zweite, was Jesus als Zweites gesagt hat, ich bin es. Und er schreit zu Jesus um Hilfe. Dazu passend ist ganz interessant, dass in Hebräer 12, Vers 2 steht, dass wir aufsehen sollen zu Jesus, dem Vollender, Anfänger und Vollender des Glaubens. Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn er anfängt zu sinken, muss er buchstäblich zu Jesus aufschauen, weil er ja immer tiefer ist. Und Jesus ergreift ihn auch sofort und lässt ihn nicht untergehen. Allerdings fragt er ihn, warum er gezweifelt hat. Das ist immer so eine fiese Stelle. Petrus hat eigentlich, finde ich immer so, bin ich so beeindruckt. Mensch, der hat reagiert, der hat was gemacht. Wie gesagt, was machen die anderen Jünger eigentlich? Sind die da mit dem Boot beschäftigt? Kriegen die das mit? Was ist mit denen los? Aber Jesus sagt, warum hast du so einen kleinen Glauben? Warum hast du Emuna Katan? Emuna, das ist das hebräische Wort, das dort steht. Das ist sowas wie Glauben, aber auch Vertrauen. Also warum hast du einen kleinen Glauben, kleines Vertrauen? Und dann habe ich so drüber nachgedacht und ich habe mich mit meiner Freundin ausgetauscht und dann kamen wir drauf, es gab doch noch ein Sturmerlebnis mit Jesus. Die Jünger hatten doch schon ein anderes. Es war doch nicht das erste. Dann haben wir gesucht und ja, wir sind fündig geworden in Matthäus 8, also ein paar Kapitel weiter vorne. Matthäus 8, ab Vers 23 bis 27. Matthäus 8, 23 bis 27. Und er stieg in das Boot, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf uns, wir kommen um. Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? In dieser anderen Sturmstillung hatten sie auch bereits Angst. Petrus wird dabei gewesen sein. Also wenn Jesus jetzt sagt: Warum hast du so einen kleinen Glauben? Dann wissen wir, da war schon mal so eine Szene mit dem Sturm. Und schon mal ist er durch ein ähnliches Prozedere hindurchgegangen. Und schon mal hat Jesus genau diesen kleinen Glauben, dieses kleine Vertrauen kritisiert. Was ist dann im Anschluss? Im Anschluss steht dort, dass Jesus, also Petrus antwortet nicht auf Jesu Aussage oder Frage: Warum vertraust du mir nicht? Und sie betreten dann beide das Boot. Und in dem Moment legt sich der Wind. Und jetzt passiert was Spannendes. Und jetzt erkennen sie alle, also alle Jünger, deswegen vermute ich, haben die die Szene vorher mit beobachtet, erkennen Jesus als Gottes Sohn. Spannend, bei der Speisung der 5000, die Szene, die direkt davor war, hatten sie es nicht erkannt. Sie hatten damals noch nicht diese Offenbarung Gottes bekommen, dass er Gottes Sohn ist. Das finden wir in Matthäus nicht, aber in Markus, also alle Evangelien enthalten die Speisung der 5000. Und in Markus 6, Vers 52 steht, dass nach der Speisung sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Das heißt, sie hatten nach der Speisung der 5000, es war noch nicht so weit, woanders steht, das Herz war verstockt, sie waren noch nicht so weit, Jesus als Gottes Sohn zu erkennen. Jetzt, nach dieser zweiten Sturmstillung, erkennen sie ihn. Spannend ist, dass in beiden Sturmgeschichten, einmal in Markus 8 und jetzt in unserer, Jesus den kleinen Glauben, diesen Emuna Katan, kritisiert. Glauben hat im Hebräischen die gleiche Wurzel wie Training. Finde ich total spannend. Wir kennen alles Amen aus der Kirche. Amen, A-M-N, sozusagen diese Laute passen dazu, sind die Wurzelbuchstaben oder die Wortfelder im Hebräischen, die zusammengehören. Glauben, Vertrauen und Training. Und das hat mich irgendwie getröstet, weil Petrus hat da so viel schon gemacht und alles und jetzt kritisiert ihn Jesus. Und irgendwie zu sehen, dass Glauben auch mit Training verbunden ist, gibt mir irgendwie doch Mut zu sehen, okay, Jesus trainiert uns. Gucken wir mal in die erste Sturmstillung. Dort sagen sie in Matthäus 8, Vers 27, die Jünger: Was ist das für ein Mann, dem da die Wellen und so weiter gehorchen? In der zweiten Sturmstillung: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Das Training hat auf jeden Fall was bewirkt und ihr Glauben ist größer geworden. Jeder, der irgendwie Sport macht, der kennt das ja. Ich gehe nicht einmal zum Fitnessstudio und jetzt bin ich durchtrainiert. Das funktioniert leider nicht, wäre schön. Sondern du musst regelmäßig hingehen. Das muss alles trainiert werden, bis die Muskeln definiert sind, bis der Effekt da ist. Und wenn ich eine Pause zwischendurch gemacht habe und wieder rangehe, dann ist ja der berühmte Muskelkater da. Glauben muss trainiert werden. Vertrauen muss trainiert werden. Und Jesus geht mit uns da durch. Er lenkt uns in Situationen, die uns darin trainieren können. Ja, was ist mit dem Gegenwind auf dem Wasser? Es ist ja irgendwie, die starten dort auf dem Wasser, Jesus hat sie hingeschickt, sie hatten dieses Mega-Wunder und jetzt auf einmal kommt dieser Gegenwind. Wir kennen in unserem Sprachgebrauch ganz schön viele Bereiche, die mit Wind zu tun haben. Ich habe das mal gegoogelt und habe davon nur ein paar mal rausgesucht und ihr kennt die alle. Gegen den Wind segeln, zum Beispiel, das heißt dann sich gegen eine allgemeine Meinung stellen. Oder mit dem Wind segeln bedeutet sich anpassen, das ist eher negativ. Der Wind hat sich gedreht, die Stimmung hat sich geändert. Oder wissen, woher der Wind weht, heißt Bescheid wissen. Frischen Wind bringen, Neuerungen einführen oder von etwas Wind bekommen. Ich habe etwas erfahren, meistens sollte ich das ja nicht mitbekommen, aber dann habe ich von etwas Wind bekommen. Oder viel Wind um etwas machen, benutzen wir für, dass man übertreibt. Diese Vielfalt, das zeigt auch irgendwie Wind ja von Sturm zu, es ist so ein wechselhaftes Phänomen, es kann stürmisch sein, es kann ruhig sein, es wechselt die Windrichtung und so weiter. Und dieses Unbeständige ist ja auch mit drin in all diesen Redewendungen. Im Hebräischen das Wort Ruach oder altgriechisch Pneuma haben diese Begriffe rund um Wind auch ein breiteres Feld. Neben Wind ist hier ist dann die Bedeutung von Atem, Geist, Energie, Lebenskraft, Luft, all das ist das, was das beinhaltet rund um Ruach. Und so findet es auch Anwendung in der Bibel in den vielen Bereichen, vom reinen Wetter bis zum ganz geistlichen Bereich und dazwischen irgendwo der Mensch. Interessant finde ich, dass man im Neuhebräischen, wenn man fragt, okay, so wie ist die Stimmung gerade, wie ist die Lage, dann fragt man Mamatzav Ruach, wie ist die Situation oder der Zustand des Geistes, wenn man das wörtlich mal übersetzt. Wie ist die Situation oder wie ist der Zustand des Geistes? Was ist also die Situation meines Geistes? Und jetzt finde ich es so interessant, jetzt spielen wir wieder mit dem Wort Ruach, was ist eigentlich mein Gegenwind? Stimmung ist etwas, was sich verändert. Ich bin von einem Moment vielleicht total glücklich, erfahre etwas und es ist negativ und es kann ein ganz scharfer Gegenwind sein. Was ist so die Situation, der Zustand meines Geistes? Bin ich gerade, vielleicht habe ich mit Angst zu kämpfen, Depression, gibt es vielleicht schwierige Situationen, durch die ich gerade durchgehen muss? Krankheit, das Unwort Corona. Wir wissen alle irgendwie, jeder hat so seinen Gegenwind, durch den er durchgeht. Und in allen Dingen, egal wie dieser Wind aussieht, die Situation des Geistes, die Stimmung, immer wieder im Kopf habe ich dann, Jesus ging auf dem Wasser, er steht über den Dingen. Ne? Jesus kam übers Wasser entgegen, wie wir es ganz am Anfang gesehen haben. Und diese Verbindung zwischen Training, Glauben und Vertrauen. Ich habe jetzt wirklich die Möglichkeit zu sagen, Gott, wo willst du meinen Glauben, mein Vertrauen gerade trainieren? Die Jünger wurden ja auch trainiert. Allein zweimal mit diesem Sturmerlebnis. Und beim zweiten Mal war ein ganz klarer Fortschritt zu sehen, was ich eben gesagt habe. Von was für ein Mann ist das, dem die Wellen und das Meer gehorchen, bis rüber zu, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Im Psalm 51 richtet David an Gott die Bitte in Vers 12, dass er ihm den richtigen Ruach gibt, den richtigen Geist. Und in Vers 14 einen willigen Ruach, einen willigen Geist. Und ich denke, das sollten wir Gott auch bitten, dass er uns für die Situation, wie auch immer mein Gegenwind ist, dass ich einfach die Herausforderung annehme und Gott sage, Mensch, wo willst du meinen Glauben trainieren? Wo willst du mit mir ins Training gehen? Und dafür bitte ich dich, dass du mir den richtigen Geist gibst, die richtige Stimmung, dass ich willig bin und die richtige Einstellung dazu habe und trainingsbereit bin sozusagen. Und das wollte ich einfach einmal so mitgeben, das ist mir so in dieser Bibelstelle so wichtig geworden und aufs Herz gekommen. Ja, Vater, ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst in der Zeit, die jetzt gerade auch immer so schwierig ist, dass du uns einfach hilfst, unseren Glauben zu trainieren. Danke, dass du mit uns ins Training gehen willst. Danke, dass du so viel Geduld mit uns hast. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich mit dem richtigen Ruach ausstattest. Dass du uns damit ausstattest, dass wir bereit sind und willig sind, dir zu dienen und von dir trainiert zu werden. Danke für diese ermutigenden Stellen, die du uns in der Bibel gegeben hast. Und danke, dass du über den Dingen stehst. Danke, dass du über dem Wasser bist, über den Wellen, über dem Wind. Dass du der Herr über der Situation bist. Und wenn ich denke, dass ich vielleicht allein bin, so wie die Jünger am Anfang auf dem Boot am Kämpfen waren gegen die Wellen, in der Zeit warst du auf den Bergen, hast gebetet. Auch wenn ich denke, ich bin allein, du bist da. Und darum bitte ich dich echt und auch, dass du jedem Einzelnen nochmal begegnest, dass du uns mit dem richtigen Ruach ausstattest und wir dann durch das Training größer im Glauben und Vertrauen an dich werden. Amen.